Es ging die letzten drei Predigten um das Thema, was bedeutet eigentlich Jesus-mäßiger Umgang mit Geld? Wie wünscht sich Jesus, dass wir mit dem Geld umgehen, das Gott uns anvertraut? Und heute will ich gern den vierten und letzten Teil zu dieser Predigtreihe halten. Und weil wir eben, wie gesagt, heute noch einiges vorhaben, will ich auch ohne große Vorrede in die Predigt einsteigen. Wir haben bisher im Rahmen von dieser Predigtreihe unter anderem zwei Dinge mal so als Zwischenergebnisse festgehalten. Das erste, was wir festgehalten haben, ist, wenn wir Jesus als Herrn und König in unserem Leben akzeptieren, dann bedeutet das letztlich auch, dass wir die Herrschaft von Jesus über alles akzeptieren, was wir haben und sind. Jesus will nicht nur über ein bisschen von unserem Leben König sein und Herrscher. Jesus wünscht sich, in unserem ganzen Leben zu herrschen. Und das schließt unser Geld, unseren Besitz mit ein und eben auch nicht nur theoretisch, sondern wirklich ganz konkret, ganz praktisch in unserem Alltag. Und das ist ganz schön krass, keine Frage. Es erinnert uns daran, dass Jesus nachzufolgen die krasseste Entscheidung ist, die wir in unserem Leben treffen können. Und Jesus selber sagt, wer sich dafür entscheidet, möge das vorher gut abwägen, ob er wirklich bereit ist, diesen Schritt zu tun. Also das war das eine. Jesus wünscht sich wirklich Herrschaft über alles, was wir haben und sind, und das schließt unser Geld mit ein. Das zweite, was wir, darum ging es in der letzten Predigt, das ist so die Grundhaltung, die wir haben sollten im Umgang mit Geld. Und da ging es vor allem so um zwei Prinzipien, die unsere Haltung prägen sollten. Zum einen sollte unsere Haltung geprägt sein von der Bereitschaft, unser Geld, unseren Besitz ins Reich Gottes zu investieren. Paulus verwendet dort das Bild von Saat und Ernte. Wer viel sät, wird viel ernten. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Und genauso ist es im Prinzip auch mit dem Segen, den wir für andere freisetzen, der umgekehrt auch für uns freigesetzt wird. Wer viel investiert ins Reich Gottes, wird viel erleben an Segen für sich und andere. Wer wenig investiert, wird weniger erleben. Und das kann man jetzt nicht irgendwie mathematisch ausrechnen, doppelt so viel Geld gleich doppelt so viel Segen oder sowas. Aber Gott steht dort in diesen Bereichen wirklich zu seinem Wort. Mehr dazu habe ich, wie gesagt, auch das letzte Mal gesagt. Das andere Prinzip lautet Großzügigkeit. Das bezieht sich zum einen auf natürlich auf die Menge an Geld, das wir geben. Es bezieht sich aber auch auf so eine, auf so eine wohlwollende Grundhaltung. Also im Prinzip das Gegenteil von so einem Kosten-Nutzen-Kalkül. Ist derjenige das jetzt wert, dass ich ihm das Geld gebe? Habe ich da was davon? Also solche kalkulierten Überlegungen sind eigentlich das Gegenteil von Großzügigkeit. Und ich würde ganz gern nochmal die Bibelstelle lesen, die Grundlage für das letzte Mal war. Zum einen, weil wir da heute nochmal dran vorbeikommen. Und zum anderen auch, weil das eigentlich in gewisser Weise die zentrale Bibelstelle für diese ganze Predigtreihe ist. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr sie gerne aufschlagen. 2. Korintherbrief. Kapitel 9, die Verse 6 bis 11. Und zwar schreibt dort Paulus an die Gemeinde in Korinth im Zusammenhang mit einer Spende, die eingesammelt worden ist für eine andere Gemeinde. Und Paulus schreibt dort an die Korinther: Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und schon allein an dieser Stelle wird was deutlich, was ich ja so im Rahmen dieser Predigtreihe immer mal wieder gesagt habe. Biblischer Umgang mit Geld, das ist eigentlich viel tiefer als dieses ganze Thema Zehnter und irgendwie noch so ein paar Spenden, die man hier und dort obendrauf packt. Aber wenn du irgendwie schon länger in freien Gemeinden unterwegs bist, dann weißt du, das Thema Zehnter, dieses Prinzip vom Zehnten ist was, an dem, ja, damit kommt man trotzdem immer wieder in Berührung, vor allem in freien Gemeinden, weil die eben in der Regel von Spenden leben, während sich ja die Landeskirchen auch zum guten Teil über die Kirchensteuer finanzieren, die freien Gemeinden eben nicht zur Verfügung steht. Insofern ist der Zehnte vor allem mal in freien Gemeinden ein Thema und ich gehe mal davon aus, jeder von euch ist damit schon mal in irgendeiner Form in Berührung gekommen mit der Thematik. Und weil das so ist, will ich heute einfach gerne mal über das Thema Zehnter predigen auf Grundlage der bisherigen drei Predigten und auch darüber hinaus um dieses ganze Thema Geld und Gemeinde. Was bedeutet jesusmäßiger Umgang mit Geld im Hinblick auf die Gemeinde? Und zum Einstieg will ich einfach noch mal kurz darauf eingehen, wo diese ganze Sache mit dem Zehnten eigentlich überhaupt herkommt. Die Kurzversion ist, als das Volk Israel nach eben diesen 40 Jahren in der Wüste kurz davor war, in das versprochene Land einzuziehen, hat Gott eigentlich im Prinzip modern gesprochen so etwas wie eine Wirtschaftsordnung für sein Volk erlassen. Und ein Ziel dieser Wirtschaftsordnung, die Gott dort erlassen hat, ist, dass keiner arm sein sollte im Volk Israel und dass auch keiner, zumindest auf Kosten von anderen, in dem Sinne stinkreich sein sollte. Also, dass die Einkommensschere, wiederum modern gesprochen, nicht allzu weit auseinanderklaffen sollte. Das Problem ist, dass diese Wirtschaftsordnung, wie Gott sie sich eigentlich gedacht hat, vom Volk Israel nie vollständig umgesetzt worden ist. Eben mit den Folgen, dass es doch Arme gab und Leute, die auf Kosten von anderen sehr reich geworden sind. Trotzdem ist es eigentlich mal wirklich spannend, sich mit dieser Wirtschaftsordnung auseinanderzusetzen. Das sprengt jetzt den Rahmen von so einer normalen Sonntagmorgenpredigt. Aber wie gesagt, da hat sich Gott viel gedacht und ist interessant, mal nachzulesen, welches Wirtschaftsmodell eigentlich Gott so vorschwebt. Auf jeden Fall ein Teil dieser Wirtschaftsordnung war, dass jeder Israelit ein Stück Land erhalten sollte, das er bebauen kann, mit Landwirtschaft im Wesentlichen, Viehzucht. Mit einer Ausnahme, das waren die Leviten, das war einer der 12 Stämme, aus denen sich das Volk Israel zusammengesetzt hat. Und die Leviten sollten sich darauf konzentrieren, den Tempeldienst zu verrichten und deshalb ist ihnen kein Land zugewiesen worden, damit sie sozusagen vollzeitlich im Tempel Gott und dem Volk dienen konnten. Die Leviten haben kein Land bekommen und Gott hat das Gebot erlassen, dass jeder Israelit 10%, modern gesprochen, seines Einkommens Gott zur Verfügung stellen sollte. Gott hat gesagt, der Zehnte all eurer Erträge ist heilig und gehört mir. Und diese 10% sind im Prinzip dafür verwendet worden, den Tempeldienst sicherzustellen, dass der Tempeldienst stattfinden konnte und eben auch einfach zur Versorgung dieser Leviten, die ja kein eigenes Land hatten, von dem sie in dem Sinne leben konnten. Das ist der Zehnte im Alten Testament und viele freie Gemeinden argumentieren, dass diese Unterhaltskosten des Tempels und des Tempeldienstes und auch diese Versorgung der Priester in gewisser Weise ja vergleichbar ist mit den Kosten, die einfach einer Gemeinde entstehen für Miete, für Material, das man verwendet, auch für die Versorgung des Pastors, also sprich, dass man sagt, die Leviten wurden freigesetzt, um vollzeitlich Gott und dem Volk dienen zu können und eigentlich ist ein Pastor, der bei der Gemeinde angestellt ist, ja auch nicht so sehr viel anders als dieser Priester im Alten Testament, zumindest so, was die Versorgung angeht. Jetzt meine Überzeugung zu diesem Thema ist, dass der Zehnte ein wirklich guter Anhalt dafür ist, wie wir mit dem Thema Geld und Gemeinde umgehen sollten. Und übrigens nicht erst, seit ich bei der Gemeinde angestellt bin. Das war auch schon vorher meine Überzeugung. Und ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass Gott es segnen wird, wenn wir bereit sind, auch unseren Zehnten zu geben. Das ist nicht nur irgendwie eine theoretische Überzeugung, die ich habe, das ist auch wirklich eine praktische Erfahrung, die ich so im Laufe meiner Zeit mit Jesus gesammelt habe. Aber ich habe so meine Fragezeichen, wenn diese 10% so in den Rang eines, ich sag's mal so, eines religiösen Gesetzes erhoben werden. Also es müssen diese 10% sein, alles was weniger ist, ist Sünde und mehr braucht es auch nicht, weil Gott verlangt ja diesen Zehnten. Und auf zwei Gründe möchte ich gern eingehen, warum ich da so ein bisschen meine Fragezeichen habe, was diese Fixierung auf die 10% betrifft. Der erste Grund ist einfach der biblische Befund. Im Alten Testament finden wir immer wieder den Zehnten als Thema und dort ist es tatsächlich ein Gebot, das Gott erlässt. Ihr sollt 10% von euren Einkünften mir zur Verfügung stellen. Im Neuen Testament finden wir dann, dass Jesus die Pharisäer oder im weiteren Sinne auch die Juden auffordert, den Zehnten zu geben. Er sagt dort, ihr sollt das eine tun und das andere nicht lassen. Richtet euch, also legt einen Schwerpunkt darauf, Gottes Liebe und Barmherzigkeit weiterzugeben, aber lasst es nicht, den Zehnten zu geben. Aber wir finden eigentlich im Neuen Testament keine Aufforderung an Nachfolger von Jesus, Geld zu geben im Zusammenhang mit diesen 10% des Einkommens. Was wir finden zum Beispiel im Hinblick auf die Urgemeinde ist, dass Nachfolger von Jesus wesentlich mehr gegeben haben als die 10%. Wir lesen dort, dass sie ihre Äcker verkauft haben, um das Geld der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Und diese Äcker, das waren gewissermaßen die Rücklagen, die die Leute hatten. Das war die Absicherung, wenn schlechte Zeiten kommen oder wenn du zu alt bist, um zu arbeiten. Und das in einer Zeit, in der es noch keinen Sozialstaat in unserem Sinne gab. Und das zeigt einfach, Leute haben dort wesentlich mehr gegeben als einfach 10% von dem, was sie halt laufend so im Monat eingenommen haben. Aber auch das ist nirgendwo verbunden mit der Nennung von einem bestimmten Prozentsatz oder mit einer Vorschrift, dass es ein bestimmter Prozentsatz sein muss. Und insofern ist für mich die entscheidende Frage, ist denn dieser Tempeldienst im Alten Testament geistlich gesehen dasselbe wie die Gemeinde im Neuen Testament? Und meine Überzeugung ist, natürlich gibt es da an vielen Bereichen Ähnlichkeiten, auch die eine oder andere Gemeinsamkeit, aber ich denke, man kann trefflich darüber streiten, ob das wirklich eins zu eins dasselbe ist und ob insofern dieses Gebot von den 10% eins zu eins auf die Gemeinde heute übertragbar ist. Wie gesagt, man kann darüber streiten. Ich sage jetzt nicht, ich habe die alleingültige Lösung, aber eben wie gesagt, die 10% müssen sein, ist eben für mich auch keine alleingültige Überzeugung. Der zweite Grund hat was zu tun mit dem Stichwort Herzensangelegenheit. Wenn man so die Idee des Zehnten mal in modernen Worten ausdrückt, dann ist es eigentlich letztlich eine Steuer zur Finanzierung eines öffentlichen Dienstes. Es war ein öffentlicher Dienst mit einer großen geistlichen Bedeutung, keine Frage, aber trotzdem ist es letztlich eine Steuer zur Finanzierung eines öffentlichen Dienstes. Und jetzt, was ist so unsere Herzensreaktion, wenn es um das Thema Steuern geht? Ich unterstelle jetzt mal, wahrscheinlich sind die meisten von uns eher etwas leidenschaftslos, wenn es um Steuer geht. Zumindest nicht in dem Sinne, dass sie das für was wirklich Positives und Schönes halten. Es ist halt eine Pflicht und hoffentlich als gute Nachfolger von Jesus kommen wir dieser Pflicht auch nach. Aber eigentlich ist dann auch schnell der Gedanke da zu sagen, naja gut, diese Steuer, diese Pflicht, die Pflicht erfülle ich. Aber was ich dann mit dem restlichen Geld tue, das geht den Staat eigentlich überhaupt nichts an. Vorausgesetzt, es ist irgendwie legal, was ich damit anstelle. Oder? Also ich weiß nicht, das ist so mein Zugang zum Thema Steuern. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck oder den Verdacht, dass uns diese 10% als Prinzip, als religiöses Gesetz manchmal dazu verleiten, ähnlich zu denken, wenn es um das Thema Geld und Reich Gottes geht. Ja, man ist eher so ein bisschen leidenschaftslos, was den Zehnten angeht. Das ist halt irgendwie eine Pflicht, das gehört dazu, wenn man es denn tut. Und eigentlich, wenn ich den Zehnten brav abgedrückt habe, dann geht es doch Gott nichts mehr an, was ich mit dem restlichen Geld mache. Vorausgesetzt, es ist jetzt nicht irgendwie Sünde oder so, aber ansonsten kann es doch Gott wurscht sein, ob ich damit irgendwie in einen schönen Urlaub fahre oder mir ein schönes Auto kaufe oder ob ich es vielleicht irgendwo hinspende oder so. Meine Pflicht habe ich ja getan. Und wenn wir dann nochmal an diese Stelle denken, die wir vorher auch gemeinsam nochmal gelesen haben, im 2. Korinther 9, dann wird, glaube ich, deutlich, dass dort eine ganz andere Vorstellung da ist, eine ganz andere Haltung, wie wir mit dem Thema Geld umgehen sollen. Ich zitiere einfach nochmal ein paar Auszüge. Jeder soll für sich entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Der in Ehrfurcht vor Gott lebt, teilt mit vollen Händen aus. Gott wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und ich kann zu keinem anderen Schluss kommen, als dass ein jesusmäßiger Umgang mit Geld was ganz anderes ist, als zu sagen, naja, es gibt da halt eine lästige Pflicht, der ich gerecht werden muss, weil Gott das irgendwo im Alten Testament mal so formuliert hat. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt dazu, so im Zusammenhang von dem ganzen Thema Geld und Gemeinde. Das ist jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, ein Argument, was den Zehnten angeht, aber es gehört so in dieses Thema Geld und Gemeinde mit rein. Neben den Gemeinden, zu denen wir gehören, gibt es ja auch eine ganze Reihe von Werken, die wirklich gute Arbeit machen und die im Prinzip genauso von Spenden leben, wie das Gemeinden eben auch tun. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ich meine, am Rande bemerkt, bei einigen Werken ist es so, dass wir sie vor allem deswegen brauchen, so zur Vollständigkeit des Leibes Christi, weil viele Gemeinden den Auftrag nicht erfüllen, den sie von Gott und von der Bibel her haben. Und da nehme ich auch an verschiedenen Punkten die Vineyard Dresden wirklich mit rein, um das offen zu sagen. Ja, könnte mir viel dazu sagen, aber ich gebe es einfach mal so mit, kann man mal drüber nachdenken, ob manche Werke vielleicht nicht gebraucht würden, wenn Gemeinden mehr das tun würden, wofür sie von Gott beauftragt sind. Klassisches Argument, das die Leute vom Healing Room immer hören ist oder oft hören von Gemeinden, ist, dass sie sagen, ja, aber das gehört doch in die Gemeinde. Und das eigentlich das Gegenargument wäre dann, und warum tut ihr es dann nicht? Also würden Gemeinden konsequent für Menschen in unserer Stadt beten, die krank sind, dann bräuchte es den Healing Room nicht. Aber die Wahrheit ist, die meisten Gemeinden tun es nicht. Und so kann man das für viele Dinge einfach durchspielen. Nicht für alle Werke, aber für viele. Ist keine Kritik an den Werken, ich sage damit nicht, gebt denen kein Geld, weil die sollten es ja eigentlich gar nicht geben, überhaupt gar nicht. Das ist eher eine Kritik an uns, ob wir vielleicht nicht auch in manchen Bereichen mehr den Hintern hochkriegen sollten. Okay, jedenfalls, also es gibt viele Werke, die ebenfalls ein sehr berechtigtes Anliegen haben, Spenden zu bekommen von Leuten. Und ich denke, das sollten wir auf keinen Fall ausblenden, wenn es darum geht, jesusmäßig mit Geld umzugehen. Es ist nicht falsch oder sündig, andere Werke außerhalb der eigenen Gemeinde mit Geld zu unterstützen, sondern im Gegenteil, es ist gut. Und dort, wo ihr euch von Gott geführt fühlt, bitte tut es auch. Aber was bedeutet das dann für den Umgang mit Geld in der Gemeinde? Heißt es dann eigentlich im Klartext, wenn Gott den fröhlichen Spender liebt und wenn es so viele Dinge gibt, die man eigentlich unterstützen sollte, heißt es, naja, wenn ich keine Lust habe, dann gebe ich halt nichts in der Gemeinde? Und die Antwort darauf ist ja und nein. Ja, insofern, wenn du keine Überzeugung hast, dass du da an diesem Punkt geben willst, dann tu es einfach nicht. Gib aus Überzeugung für Jesus und sein Reich oder lass es. Aber was Jesus nicht von dir will, ist, dass du irgendwie eine lästige Pflicht abhakst, weil das irgendjemand als Vorschrift oder Erwartung an dich formuliert hat. Das ist nicht die Freiheit, in die Gott dich beruft. Und andererseits aber auch nein. Zunächst mal ist es irgendwo meines Erachtens auch eine Frage der Fairness. Wenn ich mich zu einer Gemeinde zugehörig fühle, wenn ich regelmäßig Räume nutze, Dienstleistungen nutze, Material nutze von einer Gemeinde, die von Spenden lebt, dann ist es auch irgendwo fair, eine grundsätzliche Bereitschaft zu haben, einen Beitrag dazu zu leisten im Rahmen des Möglichen und im Rahmen dessen, wie man sich eben von Gott geführt fühlt, damit solche Räume und Dienstleistungen und was alles zu einer Gemeinde gehört, eben auch zur Verfügung gestellt werden können. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, der viel, viel wichtiger ist als das. Ich bin überzeugt davon, dass in der Ortsgemeinde zwei ganz wichtige Dinge zusammenkommen. Zum einen glaube ich wirklich, die Ortsgemeinde ist eines der Hauptwerkzeuge, das Gott wirklich nutzen möchte, um diese Welt zu erreichen. Ich habe das vorher schon mal angerissen, dieses Thema Auftrag, den Gemeinde von Gott und von der Bibel her hat. Und wie gesagt, ich glaube, die Ortsgemeinde ist eines der Hauptwerkzeuge, das Gott zur Erreichung dieser Welt nutzen möchte. Und ob das passiert oder nicht, da spielen eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle, aber ein Faktor ist eben auch das ganz profane, schnöde Thema Geld. Oder um Gerhard Lackbar zu zitieren, auch fürs Reich Gottes gilt, ohne Moos nichts los. Und das ist das eine Ding, was zum Thema Ortsgemeinde zu sagen ist. Das andere ist, dass mir bewusst ist, dass es für Menschen viele Gründe gibt, warum sie zu einer Gemeinde gehören oder eben nicht zu einer Gemeinde gehören. Aber idealerweise sollte auch ein Grund sein, dass Menschen empfinden, dass sie wirklich von Gott so irgendwo geführt und berufen sind, Teil der Ortsgemeinde zu sein, zu der sie gehören. Und ich glaube einfach, dass der Ort, an dem wir berufen sind, auch der Ort ist, an dem wir jesusmäßig mit unserem Leben und unserem Geld umgehen sollten. Also es bedeutet, dort Jesus wirklich Herrschaft auch über den Bereich Geld einzuräumen, ganz konkret und auch im Alltag. Auch mit dem Bereich Geld bereit sein, großzügig zu sein, ins Reich Gottes zu investieren. Und die Gemeinde ist nicht der einzige Ort, an den wir berufen sind. Das will ich damit gar nicht sagen. Wir alle haben irgendwie eine Familie und Freunde. Wir haben eine Nachbarschaft, in der wir leben. Wir haben Kollegen. Manche Leute sind von Gott so geführt, dass sie sich in einem bestimmten Werk zum Beispiel engagieren. Alles das können Orte unserer Berufung sein. Wir leben ja nicht nur sozusagen hier in diesen Räumen und in der Gemeinde. Aber Gemeinde ist eben auch ein Ort unserer Berufung. Und ich denke, Gott nutzt Menschen, um auf finanzielle Weise zu ermöglichen, dass Gemeinde ihrem Auftrag gerecht werden kann. Und ich glaube, Gott wird Menschen segnen, die bereit sind, sich auf diese Art und Weise von ihm gebrauchen zu lassen. Mehr zum Thema Zusammenhang von sag ich mal, Segen geben und Segen empfangen. Wie gesagt, bei der letzten Predigt will ich jetzt nicht so ausführlich darauf eingehen. Und für manche Leute, die wenig Geld haben, aus welchem Grund auch immer, bedeutet es unter Umständen, dass sie halt weniger geben als 10%, eben der Rahmen dessen, was ihnen möglich ist. Und manche Leute, die irgendwie, sag ich mal, vielleicht viel Geld haben aus irgendeinem Grund, ich meine, wenig und viel ist immer relativ, aber manche Leute, die gut verdienen, für die bedeutet es eventuell, dass sie mehr geben als 10%, immer im Rahmen dessen, was ihnen möglich ist, wie sie sich geführt fühlen, immer in der Freiwilligkeit und mit dem fröhlichen Herzen, das Gott sich einfach von uns wünscht. Und eigentlich so zum Abschluss dieser Predigt, ja, will ich dich einfach ganz persönlich einladen. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die auch einfach treu geben in der Gemeinde. Insofern ist jetzt gar keine Wertung in der Richtung, aber einfach für dich zu prüfen, ist diese Gemeinde wirklich mein Ort, wo ich so das Gefühl habe, Gott beruft mich hierher, das ist ein Stück weit mein Platz. Und auch einfach für dich gemeinsam mit Gott zu prüfen, was bedeutet das auch eventuell einfach für das Thema Geld und Gemeinde. Und es kann ja sehr gut sein, dass das alles super ist, alles im grünen Bereich. Du gibst genau das, wovon was dir Gott einfach aufs Herz legt. Das ist damit gar nicht in Frage gestellt. Aber nimm es einfach mal wirklich mit rein ins Gebet und prüf das. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass Gott das eben wirklich auf verschiedene Art und Weise auch segnet, wenn wir das tun. Ja, und in dem Sinne, lasst uns, sage ich jetzt nicht als Pastor, weil ich jetzt persönlich davon profitieren will, sondern nehmt das wirklich für euch mit, wo auch immer ihr von Gott hinberufen seid, ob hier oder woanders. Gesteht das Jesus zu, über euer Leben zu herrschen, er wird euch nicht verheizen. Seid bereit zu investieren ins Reich Gottes. Das wird für viele Menschen ein Segen sein. Seid bereit, großzügig zu sein. Das wird auch mit eurem Herzen wirklich was Positives machen. Und ihr könnt euch darauf verlassen, Gott wird es segnen, wenn wir so einen Lebensstil im Umgang mit unserem Geld und Besitz mehr und mehr einüben. Amen.